Vis-à-vis.
Klappern gehört sprichwörtlich zum Handwerk, Klagen zum Kaufmann. Der Titel Ihres Buches Der GAU, wie Deutschland seine führenden Industrien vernichtet. Ist das ein bisschen Klappern, ein bisschen Klagen, ein bisschen Alarm zwecks Schlagzeile?
Nein, das ist keine Übertreibung, überhaupt keine Übertreibung. Mein Buch behandelt Konkurse von Konzernen und Untergänge ganzer Branchen. Etwas Schlimmeres kann einem Unternehmen und einem Branchenteilnehmer überhaupt nicht passieren.
Und Sie sehen diese Gefahr für die komplette deutsche Industrie oder zumindest für Teile der Industrie?
Durchaus für Teile der Industrie. Wir haben in der Vergangenheit eine Reihe von großen Untergängen gehabt und immer wieder passieren solche Fälle. Das hat ganz verschiedene Gründe.
Sie waren selber lange in der Industrie beschäftigt, 35 Jahre lang für Siemens und Joint Ventures des Konzerns. Sie haben also tiefen Einblick. Was genau haben Sie da gemacht vorweg?
Ich habe eine ganze Reihe von Stationen durchlebt, war in einem Joint Venture Siemens Philips und habe Krankenhäuser, große medizinische Fakultäten weltweit gebaut. Später war ich in der Strategie, dann wurde ich zur Kraftwerkunion verschoben, war dort Hauptprojektleiter für Kernkraftwerke, also hätte ein ganzes Kernkraftwerk bauen können, aber ich wurde dorthin geschickt, um den Ausstieg aus der Kernkraft zu planen. Und von dort aus hat man mich wieder in die Siemens-Zentrale geholt, weil ich für die Kraftwerkunion dann viele Unternehmen gekauft habe, habe ich dann dort das ganze Thema Mergers and Acquisitions aufgebaut. Und am Ende hatte ich dann die Verantwortung konzernweit, weltweit für Unternehmenszusammenführungen, Kooperationen und Strategieprojekte.
Was muss man sich unter Mergers and Acquisition vorstellen?
Ja, das heißt im Grunde genommen Unternehmenskäufe, Unternehmensfusionen und Kooperationen. Und heute zerlegt sich dieses Geschäft in viele Einzelgebiete, also zum Beispiel Vorbereitung, sogenannte Carve-outs, das heißt Unternehmensteile werden erstmal rausgeschnitten, müssen sich selbstständig am Leben erhalten und werden dann erst mit anderen zusammengeführt. Und ich habe sehr viele Grundlagen dazu entwickelt, einige Bücher dazu geschrieben und am Ende spielt das Ganze natürlich auch in die Richtung Digitalisierung und künstliche Intelligenz hinein.
Sind Ihnen in dieser Zeit bei Siemens, in dieser langen Zeit schon Zeichen dieser Krise, die Sie jetzt konstatieren, begegnet? Wenn die so heftig ist, wie Sie sagen, dann kommt das ja nicht urplötzlich aus dem Nichts. Begegnen Ihnen schon länger konkrete Fälle, die Sie unruhig machen?
Ja, wenn ich ein bisschen zurückblicke, was war eigentlich für mich so der größte Schmerz bei der Siemens AG? Und dann wären wir praktisch bei meinem Unternehmen, und das tut mir noch sehr leid, dass ich das Unternehmen noch ein bisschen anschwärzen muss. Das handelte dort um die Telekommunikation, das heißt also die Produktionsgeschäfte für öffentliche Netze und private Netze. Und ich hatte eigentlich die ganzen Vorläufer miterlebt, wie also dort Fehlsteuerungen waren. Und am Ende war es so, dass also schwerste Fehler gemacht wurden, dass Siemens also nicht in das Thema Packet Switching eingestiegen ist. Das ist eine besondere Technologie für die Datenübertragung. Und das hat Siemens verpatzt, weil zu wenig Mut war. Wir haben das einem amerikanischen Unternehmen überlassen. Das wurde dann das größte Unternehmen der Welt. Und wenn Siemens das nicht gemacht hätte, ich mache ja Opportunitätsbewertungen, dann wäre Siemens heute doppelt so viel wert.
Wenn heute Wirtschaftsvertreter zu Wort kommen und ihre größten Probleme benennen sollen oder die größten Probleme der deutschen Wirtschaft benennen sollen, dann wird zuvorderst genannt hohe Energiepreise sowie viel zu viel Bürokratie. Haben Sie das auch ganz weit oben auf dem Deckel, was die Rahmenbedingungen angeht?
Ja, das ist richtig. Das gehört zu den hauptsächlichsten Problemen, die wir haben. Unsere Energiepreise liegen doppelt so hoch wie in den USA und fünfmal so hoch wie in China. Die Administration, die Verwaltung kostet einem mittleren Unternehmen ungefähr 30% der Arbeitszeit. Wir haben eine Informationswahn, sage ich mal, und vieles davon können wir reduzieren. Und das ist sicherlich einer der Hebel, an dem wir drehen müssen. Aber es geht auch um die Frage von Technologien. Es geht auch um Arbeitskosten. Und Unternehmer sein ist heute eine Art Zitterpartie und viele fühlen sich, sagen wir, am Rande der Existenz.
Was müsste konkret wirtschaftspolitisch getan werden, um diesem Trend entgegenzuwirken, den Sie da konstatieren?
Die Politik ist sehr stark gefordert. Die Frage, die sich da stellt, wie reformfähig ist eigentlich unser Land? Da müssen wir uns auf unsere besonderen Kräfte konzentrieren. Deutschland ist sehr innovativ. Es ist ganz erstaunlich, dass wir mit unserer relativ kleinen Zahl von Informatikern, wir haben weniger als China jährlich produziert, so viele Innovationen bringen. Unser Ausbildungssystem ist vielfältig und durchlässig. Das Problem ist die Implementierung. Die Implementierung neuer Ideen, Barrieren abbauen, Investitionen in Renditechancen fördern. Und das ist ein grundlegender Kulturwandel.
Um nochmal bei Ihrer konkreten Tätigkeit zu bleiben, bei Ihrer eigenen Erfahrung, auch bei Siemens ist inzwischen ja einiges weg. Kernkraftwerke, Transrapid, Handy, Computergeschäft. Sind das unersetzliche Verluste oder ist das ganz normaler Wandel, der halt dazu führt, dass man neue Geschäftsfelder aufmacht?
In dem Moment, wo man sieht, dass ein altes Geschäft altert und irgendwann mal verschwindet, muss man weit vorausschauend neue Geschäfte aufbauen und entwickeln. Der Ausstieg aus der Kernkraft zum Beispiel war der größte Wissensverlust, den Deutschland jemals hatte. Daraus schieden wir aus der Spitzengruppe der Industrieländer aus. Risikoaversion ist eine spezifische deutsche Krankheit. The German Angst, sagt der Amerikaner. Und wenn wir etwas Neues starten, verblassen die großen Chancen in der Ferne. Wir müssen die Denke umdrehen, nicht die Probleme sehen, die uns davor hindern, in neue Themen einzusteigen, sondern die Visionen, die Chancen. Wir müssen um die Realisierung von Chancen kämpfen. Neue Technologien eröffnen gewaltige Breite von Möglichkeiten. Und das Erstaunliche ist, dass diese Vielfalt von Technologien auch immer beinhaltet, dass Probleme, die wir am Anfang gesehen haben, mit neuen Technologien lösbar sind.
Ist da jetzt Mentalität das Entscheidende, um die Krise zu vermeiden oder aus der Krise, wenn sie schon so da ist, wieder rauszukommen? Ist es also Mentalität in erster Linie oder braucht es wirklich handfeste Reformen, klare politische Vorgaben und Veränderungen?
Beides. Wir haben in Deutschland eine Art Kultur eines Versicherungsstaates, der jeden und jeden schützt, egal ob er reich oder arm ist. Und damit vergibt jeder einzelne Bürger immer mehr von seiner Autonomie an den Staat. Wir müssen weg vom Versicherungsstaat hin zum Unternehmerstaat, in dem jeder, aber wirklich jeder, nach seinen jeweiligen Kräften sein Glück sucht. Das geht vom Facharbeiter bis zum Akademiker. Und wir können nur dann überleben und unseren Sozialstaat erhalten, wenn wir auch das, was wir ausgeben, verdienen.
Nun kann man ja sagen, ökonomischer Sachverstand ist vielleicht nicht ganz breit gestreut, weder bei Politikern noch bei Journalisten, auch an der Schule vielleicht nicht ausreichend. Wie ist es denn in der Unternehmerwelt? Wird dort laut genug darauf hingewiesen, was nötig ist, was getan werden muss, was man sich wünscht? Oder ist man dort auch viel zu defensiv?
Ich glaube, der Erkenntnisstand und die Alarmsignale sind schon da. Die Frage ist, kann man das in Deutschland machen oder kann man das im Ausland leichter machen? Die neuen Unternehmen, die Startups, die in Deutschland gegründet werden, Technologie-Startups, die werden von den Amerikanern sehr genau angesehen und es kommen sehr starke Signale, in den USA geht es leichter. Ich weiß es von einem meiner Söhne, der Unternehmer ist, eine Software-Company hat und der immer wieder in die USA fährt und sagt, in den USA ist das so viel leichter. Und damit besteht die Gefahr, dass die Unternehmen, die jetzt als kleine Samen in die Welt gesetzt werden und die groß werden sollen, dass wenn sie dann interessant werden und wenn sie dann anfangen, Cash zu generieren, dass die dann abgeworben werden und in die USA gehen. Und insofern haben wir hier ein Problem, was also nicht nur die, sagen wir mal, Implosionskräfte betrifft, die wir haben, also Strukturprobleme und Administration und Verwaltung und Kosten, sondern wir haben auch einen Sog, der von außen kommt und der Deutschland bedroht. Also einen Sog beispielsweise in Richtung USA oder der Druck, den wir aus China bekommen.
Aber immerhin entstehen ja immer wieder neue Startups und auf der anderen Seite verlagern zwar etablierte, große, mittlere Firmen, wenn sie es können, Teile der Produktion ins Ausland, um zum Beispiel den hohen Strompreisen und bürokratischen Hürden auszuweichen. Das kostet dann schon Jobs im Inland, aber immerhin bleiben ja Forschung und Entwicklung hier, oder? Können wir also das Wissenslabor der Welt bleiben?
Die Verlagerung zum Beispiel von kostenintensiven Fertigungen ins Ausland hat oft ganz schwierige und kritische Konsequenzen. Man muss wissen, dass zum Beispiel eine Fabrik sehr eng zusammenarbeiten muss mit der Entwicklung in einem Unternehmen. Und wenn wir zum Beispiel dann, wie das bei BASF passiert, als einer der größten Stromverbraucher eine Produktionskette ins Ausland verlegen, dann wächst die, dann fordern die Techniker, die die Fabrik betreuen, und in der nächsten Runde werden dann Entwicklungen verlagert und wertvolle Arbeitsplätze gehen ins Ausland. Insofern ist die Gefahr immer, wenn ich Teile verlagere, dass am Ende auch die ganze Wertschöpfungskette einschließlich der wertvollsten Arbeitsplätze ins Ausland verlagert wird.
Ich weiß, es ist immer schwierig, in die nähere, geschweige denn fernere Zukunft zu schauen, aber wenn Sie es wagen würden, kommen wir da raus oder müssen wir uns noch größere Sorgen machen?
Ich denke, es geht gar nicht um die Frage, wozu sind wir fähig, sondern was müssen wir, um wieder zurückzukommen in die Situation eines der führenden Technologieländer? Und das geht nicht nur in einer Legislaturperiode. Vielleicht braucht es eine ganze Generation. Und es geht eigentlich auch nicht um die Reformfähigkeit, sondern um die Reformzwänge, denen wir uns beugen müssen. Sonst rutschen wir einfach ab.
Klingt nicht so erfreulich. Ich bedanke mich dennoch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.